Nicht die Dunkelheit bekämpfen, sondern das Licht stärken. Das war ein Satz, mit dem wir, oder ein Aspekt, mit dem wir unser letztes Interview geendet haben, mit unserem Interviewgast Armin Riesi. Ich begrüße dich ganz herzlich wieder bei mir. Und auch Sie, verehrte Zuschauer, begrüße ich ganz herzlich zu unserem Format Die Suche nach dem Sinn des Lebens. Und eben genau mit diesem Aspekt oder mit diesem Satz, nicht die Dunkelheit bekämpfen, sondern das Licht stärken. Darauf wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer eingehen. Wie können wir das in unserem Alltag umsetzen? Was für einen Sinn macht das Ganze und was steckt letztendlich auch dahinter? Die Dunkelheit bekämpfen, also würden wir auch wieder in den Kampf verfallen. Da würden wir nichts anderes machen als das, was wir eh schon tun seit langer Zeit, kämpfen. Und damit bleiben wir sehr einseitig, ne? Deswegen kann es eigentlich nur die eine Lösung geben, das Licht zu stärken. Wie verstehst du diesen Gedanken?
Ja, das Bild von Licht und Dunkelheit ist eigentlich ideal. Es zeigt uns eine grundlegende Qualität. Und wenn wir es nur schon logisch betrachten, sehen wir, dass Licht und Dunkelheit nicht gleichwertig sind. Hier jetzt natürlich symbolisch gesprochen, nicht physikalisch. Es ist klar, dass Licht, das physikalische Licht auch was immer braucht und so. Aber es geht jetzt einfach in unserem Erfahrungsbereich, so wie wir Licht und Dunkelheit sehen. Wir sehen, es gibt das Licht, sagen wir es mal die Sonne, und als Beispiel, als Symbol. Und das Licht existiert unabhängig von der Dunkelheit. Dunkelheit entsteht ja erst dann, wenn sich jemand vom Licht abgrenzt, abspaltet und scheinbar eine eigene Realität gründet außerhalb des Lichts. Also wenn ich den symbolischen Bunker baue, dann habe ich mir zwar einen schönen dunklen Kubus rausgenommen und er kann ganz groß sein, dieser Kubus, also was immer, aber er hat sich getrennt. Und dass es nicht gleichwertig ist, wissen wir ja, wenn man jetzt in diesem Bunker ein Fensterchen aufmacht, dann geht ja nicht die Dunkelheit raus, sondern das Licht kommt rein. Das ist so eine Binsenwahrheit, aber ganz eine tiefe Wahrheit. Das zeigt, dass es ist nicht gleichwertig. Mit anderen Worten, um uns da ans Philosophische heranzuwagen, heranzupirschen, bedeutet das, Dunkelheit ist das Gegenteil von Licht. Aber Licht ist nicht das Gegenteil von Dunkelheit, weil die Ausgrenzung nur von der Dunkelheit herkommt. Die sind nicht gleichwertige. Das Licht ist immer da, und auch wenn jemand den Bunker baut, ist das Licht dadurch ja nicht weniger geworden, auch wenn jetzt jemand da einen Kubus rausgestochen hat. Das Licht wird dadurch nicht weniger. Also das ist schon mal ganz wichtig, dass man das einfach so anschaut. Also Licht und Dunkelheit ist nicht gleich, und das Licht braucht auch keine Dunkelheit. Es ist nicht nötig, dass Dunkelheit entsteht, damit Licht sein kann. Das Licht ist unabhängig, ob da jemand einen Bunker baut oder nicht. Also das gibt schon eine ganz andere, ganz wichtige metaphysische Perspektive, die nicht in allen Weltbildern so klar ist.
Ja, worüber sich auch wahrscheinlich die wenigsten eben Gedanken drüber machen. Ne? Die denken ja immer, tatsächlich Licht und Schatten, das sind halt so zwei gleichwertige Aspekte. Aber es ist eben nicht so. Und Gott sei Dank ist es nicht so, oder?
Und da kommt auch die Wertung hinzu. In gewissen esoterischen Kreisen oder was immer, okkulten Kreisen, wird das vielleicht gar nicht so gern gehört, und da wird sogar etwas anderes gelehrt. Aber um das einfach mal jetzt religiös auszuinterpretieren oder auszuformulieren, gibt es ja die eine Stelle, berühmte Stelle im Johannesevangelium. Im dritten Kapitel des Johannesevangeliums heißt es ja, und das Licht kam in die Welt. Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht ins Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber in der Wahrheit ist, liebt das Licht, ist im Licht und hat keine Angst, im Licht zu sein. Und eben Wahrheit bedeutet dann auch, man kann unterscheiden, was ist Licht und was ist Dunkel. In der Bibel heißt es dann, wer im Licht ist, handelt so, aber wenn er handelt so, damit offenbar wird, dass sein Tun und Handeln in Gott ist. So, was immer, das ist religiös ausformuliert, aber wir spüren, da ist schon was dran. Denn wenn dem nicht so wäre, dann wäre ja Gut und Böse eins. wenn alles eins ist, dann ist auch Gut und Böse eins und alles relativ und was böse ist, ist gar nicht wirklich böse und das Gute ist auch nicht wirklich gut und dann wird alles relativiert. Natürlich bewegen wir uns hier in einer relativen Welt.
Ja.
Aber aus der Sicht des Lichtes ist das Relative nicht unabhängig, so wie Dunkelheit nicht unabhängig ist. Mhm. Dunkelheit existiert nur durch die Verneinung des Lichts. Mhm. Relativ bedeutet ja abhängig von. Mhm. So, wovon ist das Relative abhängig? Mhm. Da gibt es einen absoluten Hintergrund. Es gibt ja das Absolute und das Relative, nicht nur das Relative. Und deswegen hat alles Relative einen Bezug zum Absoluten. Jetzt ist die Frage, wie definieren wir das Absolute?
Ja, genau.
Aber das sind die guten Fragen. Und das Relative bekommt letztlich nur durch seinen Bezug zum Absoluten, von dem es sowieso abhängig ist, seinen wahren Sinn. Die Suche nach dem Sinn des Lebens, da kommen wir in die tiefen, subjektiven, aber auch metaphysischen und sehr persönlich herausfordernden Bereiche. Also Gut und Böse, wie definieren wir das? Mir ist bewusst, dass unterschiedliche Weltbilder das unterschiedlich definieren und wir haben heute einen Zeitraum, das auch zu beleuchten.
Nicht nur unterschiedliche Weltbilder, ich glaube, das ist ganz individuell von Mensch zu Mensch, ne? aus dem jeweiligen Blickwinkel. Mhm. Ne? Wenn er im Negativen betroffen ist, dann wird er das als schlecht, wird er etwas als schlecht bewerten und wenn er im Guten betroffen ist, dann wird er etwas als gut bewerten, oder?
Ja, so die Frage ist eben, wie definieren wir das?
Ja.
Sind wir einfach einem moralischen Relativismus ausgeliefert? Mhm. Wo diejenigen, die Krieg machen, sagen, wir sind die Guten.
Ja.
Das sehen wir heute. Mhm. Nur ein Beispiel, eine Großmacht, die da im Nahen Osten Krieg führt, seit dem 11. September 2001 über 2 Millionen Menschen tot.
Unglaublich. Mhm.
Von den vielen massakrierten und traumatisierten und ruinierten Existenzen ganz zu schweigen, dann sind wir im noch viel höheren Bereich. Aber die sind voll überzeugt, wir sind die Guten.
Ja, richtig.
Und da kann man nicht sagen, man kann jetzt einfach irgendeinen polemischen Spruch fallen lassen gegen die. Zu ihrer Verteidigung kann man sagen, sie sind nicht die Einzigen, die so denken. Das löst aber das Problem nicht.
Nein.
So deswegen ist schon wichtig, wie definieren wir das? Gut und Böse. Und wir sehen ja, Licht und Dunkel wird hier im symbolischen Bereich durchaus auch mit Gut und Böse gleichgesetzt.
Richtig. Mhm.
Da müssen wir dann zwischen Polarität und Dualität unterscheiden. Aber bleiben wir noch bei Licht und Dunkel. Eben, das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und sie hassen das Licht, weil natürlich das Licht sofort zeigt, was wahr ist.
Ja, lieber Armin, was ist denn dann diese Dunkelheit? Ich würde ja, also für mein Verständnis ist Dunkelheit auch ein Aspekt des Lichts. Aber
ja.
Wie würdest du denn Dunkelheit bezeichnen oder beschreiben?
Eben, ganz wichtig, wir sprechen symbolisch.
Ja.
Wir sprechen jetzt vom symbolischen Licht und Dunkelheit. Mhm. Symbolisch im Sinn von, wenn Dunkelheit entsteht ja nur, wenn man sich vom Licht abgrenzt.
Richtig, okay.
So, dem Sinn ist Dunkelheit ein potenzieller Aspekt des Lichts. Dunkelheit, Licht beinhaltet Licht, Licht beinhaltet Dunkelheit potenziell.
Jawohl.
Das heißt, du kannst dich jederzeit vom Licht abwenden und Dunkelheit kreieren. Aber dann hast du die Dunkelheit kreiert und nicht das Licht. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, Licht wirft keinen Schatten. Licht schafft keine Dunkelheit.
Ja.
Es gibt schon Dunkelheit. Es ist aber nicht das Licht, das es schafft, sondern das, was sich abtrennt.
Oder die Abwesenheit des Lichts.
Die Abwesenheit des Lichts. So, deswegen sind Licht und Dunkelheit nicht einfach polare Gegensätze, die sich gegenseitig bedingen. Das ist eine andere Ebene. Sondern wir sind hier in der Dualität, in der Spaltung.
Ja.
Und in diesem Symbol bedeutet ja, Dunkelheit ist dadurch entstanden, dass es sich vom Licht abtrennt. Mhm. Und das ging ja darum, ja, was hat Dunkelheit mit Böse zu tun?
Ja,
im symbolischen Sinn. Man sagt die Dunkelmächte und das sind dunkle Machenschaften.
Ja.
Jeder spürt intuitiv sofort, das ist jetzt nicht gut, eine Dunkelmacht, eine dunkle Machenschaft. Also wir spüren, dass das eben böse ist. So, wo ist die logische Zusammenhang? Ja, ganz einfach. Wer sich vom Licht trennt, also wer Dunkelheit kreiert hat, hat sich offensichtlich vom Licht getrennt. Mhm. Symbolisch gesprochen hat sich von der Quelle getrennt,
ja,
vom Allumfassenden. Mhm. Dort, wo alle Energie, alle Lebensenergie herkommt, mhm, und zwar in einem unendlichen Ausmaß. Mhm. Da gibt es keinen Mangel. Mhm. Es reicht für alle.
Ja.
Also man hat sich von dieser göttlichen Fülle, von der unendlichen Quelle getrennt. Mhm. Das Problem ist, wenn man sich von der Quelle getrennt hat, bekommt man die Energie nicht mehr von dort.
Ja, richtig. Mhm.
Das ist genauso, wie wenn ich irgendwo den Stecker ziehe beim Licht. Mhm. Dann ist nicht so, dass das Kraftwerk oder die Steckdose bestraft jetzt den Leuchter. Mhm. Sondern das ist auch logisch, wenn du den Stecker ziehst, dann ist die Verbindung weg. Das ist
deine Entscheidung.
Das ist deine Entscheidung. Ja, da kann die Steckdose nichts dafür, genau, da kann das Kraftwerk, mhm, nicht dafür. Es kann Gott nichts dafür, wenn du, ja, den Stecker ziehst. Oder wenn, ja, jemand den Stecker zieht. Ja. Du kannst sie jederzeit einstecken, da ist es wieder da. Mhm. Das ist immer da. Mhm. Die Frage, das ist der freie Wille. Mhm. Will ich das oder nicht?
Ja.
Das ist die Frage. Also, und wenn man sich trennt, hat man sich freiwillig getrennt? Ein wichtiger Punkt. Aber man bleibt ja Lebewesen, auch wenn man sich trennt. Auch die im Dunkeln, die jetzt symbolisch in der Dunkel sind, bleiben Lebewesen, brauchen Lebensenergie. Mhm. Aber weil sie die nicht mehr aus der Quelle beziehen, mhm, müssen sie die Energie woanders holen gehen. Mhm. Und deswegen müssen sie die Energie bei all denen holen, die Energie haben, nicht bei allen anderen Lebewesen.
Ja.
Heutzutage natürlich angefangen bei Mutter Erde, mhm, bei der Erde. Mhm. Der Planet wird ja ausgebeutet auf Teufel komm raus bis, ja, zum geht nicht mehr. Nochmal eins. Weil drauf hat er überall noch mehr bohren, noch mehr aussaugen, noch mehr absaugen und so, Öl und dergleichen. Und also der Planet wird so ausgebeutet und dann natürlich die Tierwelt, die Pflanzenwelt und natürlich die Menschen werden ausgebeutet. Und ein System, das auf Ausbeutung aufbaut, und ich glaube, niemand bezweifelt, dass unser System heute auf Ausbeutung aufgebaut ist, immer mit Betonung, es gibt auch andere Systeme, die nicht auf Ausbeutung aufbauen. Ein solches System zeigt, dass die Mentalität und die Intelligenz und die Intelligenzen, die dahinter wirken, sich von der Quelle getrennt haben. Also, mhm, das ist der Urgrund des Bösen. Denn wenn man sich trennt, muss man anderen Energie holen gehen, die keine Einverständnis gegeben haben. Also da kommt Ausbeutung, Gewalt, Krieg, Raub, alles kommt dazu. Und diejenigen, die das tun, haben immer ganz gute Ausreden, warum sie das dürfen. Ich mache hier nur meinen Job. Ja. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Es geht hier um unsere Interessen. Ich bin hier der Verteidigungsminister. Ich muss hier unsere Interessen verteidigen. Aha, also Krieg machen. Also der Verteidigungsminister ist heute immer der Kriegsminister, aber man nennt es Verteidigung. Also da sieht man, wie alles schön geredet wird und Gut und Böse vermischt wird. Und das ist, und die Betroffenen, die verstehen natürlich, dass hier ganz viel Böses läuft, obwohl diejenigen, die es ausführen, sagen, es ist notwendig. Und da sehen wir schon, da sind wir mitten in den heutigen Problemen.
Ja.
Und die entsprechenden Weltbilder, die da in dieser Machtpyramide vertreten werden. Und je höher wir in der Machtpyramide kommen, bis dort, wo das Äuglein schwebt, oder abgehoben ist, dort wird so gedacht. Und diejenigen, die das glauben, meinen, es sei die höchste Geheimlehre.
Jetzt ist natürlich, ja, das, was wahrscheinlich unsere Zuschauer genauso interessiert wie mich oder wie dich, mhm, auch, oder was unser eigentliches Bestreben ist, wie, ja, kommen wir raus aus dieser Zwickmühle? Ne?
Ja.
Irgendwie scheint es sich alles immer mehr zuzuspitzen.
Ja. Wie wir rauskommen ist, das, was wir am Anfang gesagt haben, wir stärken das Licht und bekämpfen nicht die Dunkelheit.
Mhm.
So, wenn wir einfach nur sagen, die sind böse, stimmt das zwar, aber nützt niemandem. Das, ja, nützt dem Bösen nichts und nützt uns nichts.
Ja.
So, das Grundlegende ist, zu verstehen, warum ist das böse. Denn diejenigen, die das tun, meinen ja, sie seien die Guten.
Ja.
So, deswegen wäre das eigentlich eine Aufgabe der Philosophen,
Darf ich die Frage kurz einhaken?
Ja?
Meinen die das tatsächlich wirklich oder verteidigen sie sich nur damit, dass sie eben das Gute tun? Meinst du? Die sind wirklich, oder sie verkaufen sich einfach gut genug, dass sie glauben, sie tun Gutes.
Sie glauben es wirklich, weil sie sagen, wir sind die Guten, mhm, und deswegen unser Zweck heiligte Mittel. Ich darf Geld drucken, ich darf Krieg machen. Wenn du dasselbe machst, bist du ein Terrorist und ein Krimineller.
Ja.
Weil du bist kein Guter. Die Guten dürfen und alle anderen nicht.
Aha.
Ich meine, da sind wir mittendrin, also wir reden hier nicht von Lappalien.
Nein.
sondern wir reden hier von der Zukunft der Menschheit. Und in dieser Übergangszeit, das gehört ja dazu, dass das Licht in die Welt kommt. Das ist ja schon vor 2000 Milliarden in die Welt gekommen und immer wieder. So, dass wenn das Licht in die Welt kommt, fliegen natürlich diese dunklen Taten auf und auf einmal ist klar, was Dunkelheit ist. Und das ist, was wir tun können, indem wir das Licht stärken. Und nicht zuletzt eben auch hier Klarheit bringen. Mhm. Was ist gemeint? Denn im Stichwort alles ist eins. Mhm. Das ist so ein falsches, natürlich ist alles eins.
Ja.
Die Frage ist, wie verstehen wir das? Wie definieren wir Einheit? Mhm. Da ist der Philosoph gefragt, der versteht, wie wird Einheit von den Religionen definiert, von den heute vorherrschenden Religionen, wie wird Einheit im Materialismus definiert. Es gibt ja den materialistischen Monismus, das ist eine ganz große Schule. Monismus bedeutet die Lehre, dass alles letztlich eins ist, undifferenziert eins übrigens, das ist das Problem. Wie wird Einheit monistisch definiert, deistisch, pantheistisch, dualistisch? Und aus jetzt meiner Sicht sind das alles Halbwahrheiten, und wo man dann sieht, wie Einheit definiert wird. Eben, Einheit ist wichtig. Aber dann kommt das nächste Thema rein. Was ist der Unterschied zwischen Einheit und Ganzheit? Wenn ich jetzt frage, willst du lieber einen Einheitsstaat oder einen Ganzheitsstaat? Willst du lieber in einem Einheitssystem leben oder in einem Ganzheitssystem? Das ist ja wohl klar, was wir wollen.
Ganzheit,
natürlich.
Oder?
Ja. Ein Einheitsstaat, das ist jeder eine Nummer, jeder ein Rädchen.
Ja.
Das die Individualität zählt überhaupt nichts. Du bist auswechselbar, du bist ersetzbar, du bist entfernbar, eliminierbar. Und wenn man dich dann eliminiert, ist das sogar was Gutes. Man tut was Gutes, wenn man so jemanden Bösen entfernt, der ja nur ein Virus ist im Einheitssystem, der da nicht mittickt. Mhm. Richtig? Also das sind ja, da haben wir die ganzen Staatssysteme aufgerollt. Das ist die Einheit und das ist die falsche Einheit. Das ist die. Und deswegen, wenn wir von der Dualität höher gehen, gibt es eine höhere lebendige Ganzheit, die Einheit beinhaltet. Eben, dort haben wir nicht Licht und Dunkelheit im symbolischen Sinn, die nicht gleichwertig sind, sondern dort kommen die Aspekte der Ganzheit, die sich gegenseitig bedingen und ergänzen, wie weiblich und männlich, Raum und Zeit. Mhm. Im Sanskrit Shakti und Shiva, Radha und Krishna,
Yin und Yang.
Yin und Yang. Yin und Yang ist nicht gut und böse. Mhm. Das sind diese Schöpfungsgleichgewichte, die wir aus analytischer Sicht halt, wir sehen die zwei Seiten, die aber zusammen eine Ganzheit ist. Oder wenn wir schon bei den okkulten Lehren sind, eben das Stichwort auf das Äuglein und so, das da schwebt, dass sich, die sich da immer auf alte kabbalistische und ägyptische Lehren berufen. Mhm. Im Urjüdischen haben wir den Schlüssel zu diesem perfekten Ganzheitsverständnis. Einfach im Gottesnamen, der im Judentum nicht ausgesprochen wird. YHWH, die vier Buchstaben, Tetragrammaton.
Okay.
Yahweh, sagen wir.
Ja.
Das ist der Gott im Garten Eden, der dann Adam und Eva rausschmeißt und so, oder? Symbolisch, im symbolischen Bild, so alles eine tiefe Wahrheit. Mhm. Wenn man es in der richtigen Symbolik versteht. Und dass es eine Symbolik ist, sehen wir zum Beispiel, dass dieser Name nicht ausgesprochen wird. Warum? Weil es in erster Linie gar kein Name ist, sondern ein Code. Und zwar eine Zahl. Im Hebräischen ist ja jeder Buchstabe eine Zahl.
Ja.
Und wenn man Y plus A plus L plus A zusammenrechnet, gibt das 26. Mhm. Ich sage, okay, gut, das ist nichts Besonderes. 26 hat für uns überhaupt keine Bedeutung. So ein landläufig, wem fällt bei der Zahl 26 was ein? Aber im Judentum weiß jedes Kind, das ist die Zahl Gottes. Warum ist das die Zahl Gottes? Weil 26 ist die Ganzheit, die sich zusammensetzt aus 13 plus 13.
Okay.
Ja. Deswegen, nur ein Schlüssel, deswegen beginnt die jüdische Tora und damit auch das Alte Testament der christlichen Bibel mit dem Buchstaben B und nicht A.
Aha.
Wir sagen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber im Hebräischen steht eigentlich BB, beim Beginn. Und das ist die 2. Das ist ein Schlüssel. Deswegen, um die Ganzheit zu verstehen, musst du beide Seiten sehen. Du darfst es nicht nur auf eine Seite beschränken. Mhm. So, deswegen ist auf Platz 1 die 2. Weil du hast 1 und 2 zusammen. Mhm. Das ist die Ganzheit. 13, 13. Und da hast du im Hebräischen zwei Wörter, die je für sich die Quersumme 13 ergeben. Das eine ist die Einheit, Echad, ist die Einheit im Hebräischen, Quersumme 13. Und das andere ist Achava, die Liebe. Mhm. Und das ist der Schlüssel zu Gott. Einheit in Liebe, Liebe in Einheit. Mhm. Gott ist schon Liebe, aber nicht nur Liebe. Es muss Liebe in Einheit sein, sonst ist es nicht Liebe, sonst ist es Egoismus. Ich liebe dich, weil ich was von dir will.
Jawohl.
Ja, das ist dann ist gar nicht mehr Liebe.
Ja.
Aber Liebe in Einheit, dann ist
man... Eine bedingte Liebe.
Wieder?
Eine bedingte Liebe.
Ja, ja, sehr bedingt dann, ja. Und Einheit in Liebe, Liebe in Einheit. Und da spüren wir ja, dazu, so einem Gott können wir ja sagen. Ja. Und deswegen ist die Einheit nicht die Ganzheit, so wie 13 nicht 26 ist.
Okay.
Und das im heutigen Zeitalter, und das ist ein ganz einfacher Schlüssel, da schreibe ich ganze Bücher zu dem Thema, aber das ist der Schlüssel. Das kann man dann erweitern, so wie aus einem kleinen Banyan-Sämchen einen ganzen Baum entstehen kann, der wieder neue vorbringt, aber das ist das Sämchen, die 26, die 13, 13. Und in der heutigen Zeit sehen wir, dass auf der einen Seite die Religionen, wenn sie denn Machtinteressen verfolgen und andere Menschen beherrschen wollen, was ja praktisch alle Religionen heutzutage wollen, Religion als Vorwand für den Ego-Trip, ja, ich kann dir sagen, ob du gut oder böse bist, weil ich bin der Richter. Mhm. Urteilt nicht und so. Wer predigt? Ja, nicht mehr so populär. Aber dort haben wir diesen ganz wichtigen Hinweis, dass wir das eben gerade nicht tun sollen. Aber Religion gibt uns einen Steilpass fürs Ego. Also Religionen, die eine solche Motivation vertreten, die verabsolutieren die eine 13.
Ja.
Die Liebe.
Ja.
Im Namen von Liebe zu Gott dürfen wir andere Menschen was immer, unterwerfen oder umbringen oder so.
Ja.
Und die okkulten, monistischen, materialistischen Seite, wenn sie denn auch einem Machtsystem dienen, wer tut das nicht? Und wer das tut, verabsolutiert die Einheit, die andere 13. Mhm. Und beide sagen, meine 13 ist schon die 26. Und da sehen wir natürlich, 13 ist nicht 26, da fehlen noch die andere Hälfte. Deswegen Halbwahrheiten.
Mhm.
Und dort kommt der falsch verstandene Monismus, die falsch verstandene Einheit hinzu, wo man dann nur noch ein Einheitssystem will, auch Einheitsreligion, und die Ganzheit aus den Augen verliert.
Okay.
Ist das nachvollziehbar?
Oder? Ja, schon einigermaßen. Also die Frage würde sich jetzt stellen, weil viele Menschen suchen ja oder finden ja auch in einer Religion Sinn. Ne? Oder finden auch Halt oder Kraft in einer Religion. Welche der Religionen, du hast dich ja viel damit beschäftigt, ist denn die Religion, die dir noch am ersten, wie soll ich denn sagen, zuspricht oder diese Ganzheit verkörpert?
Ja, jede Religion in ihrem Kern.
Okay.
Jede Religion in ihrem
Kern. Solange sie nicht zu bestimmten Zwecken instrumentiert.
Du kannst im Judentum anschauen, du bist ja schon am Anfang, weil da zwei nicht einsteht. Mhm. Eins und zwei hast du schon quasi ein im Buchstaben kodiertes Yin-Yang. Eine Eins mit zwei.
Mhm.
Dann hast du, im Gottes Namen hast du Yin-Yang, 13, 13. Die Fernöstlichen machen einfach ein Symbol daraus und im Hebräischen arbeitet es halt mit Buchstaben und Zahlen. Das ist halt verschiedene Möglichkeiten, um das Gleiche auszudrücken. Also wenn du es im Judentum findest, findest du es auch im Christentum und im Islam, weil beide bauen auf dem Alten Testament auf.
Mhm.
Also dann haben auch die anderen Religionen keine Ausreden, sie hätten es nicht gewusst. Also man findet es überall und man findet in jeder dieser Religionen, Judentum, Christentum, Islam, Mystiker und Menschen, die nicht auf einem Ego-Trip sind, die intuitiv die Wahrheit ihrer Religion erkennen. Buddhismus, Hinduismus, da ist es relativ offensichtlicher, aber auch dort kann es missbraucht werden.
Ja.
Aber wir finden dort diese Symbolik und dieses Wissen ebenfalls und es ist mein großes Anliegen, quasi interreligiös und überkonfessionell zu zeigen, hey, wir reden eigentlich alle vom Gleichen, ohne dadurch eine oberflächliche Schönrederei oder Einheitsbrei zu machen.
Mhm. Ich sehe schon, also dieses Thema sprengt jede Sendung. Wir sind leider schon wieder am Ende, lieber Armin, aber wir werden es einfach wieder fortsetzen. Ja. An dem Punkt würde ich vorschlagen, wenn du einverstanden bist.
Gerne.
Abschließend bleibt einfach noch der Gedanke, wie wir gerade von Armin auch gehört haben, dass egal in welcher Religion Sie sich befinden, Sie sind nicht falsch in dieser Religion, aber es geht einfach darum, zu dem Kern vorzudringen und eine Religion zum Herz.
Eigenverantwortung.
Eigenverantwortung, Dankeschön. Und die Religion nicht instrumentalisieren zu lassen und zu bestimmten Zwecken oder auch nicht zu bewerten. Also in diesem Sinne, bleiben Sie achtsam. Ich muss mich leider schon wieder verabschieden. Zum einen von dir, lieber Armin, und zum anderen von Ihnen, liebe Zuschauer. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, und schauen Sie das nächste Mal wieder rein bei unserem Format Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ciao.